SRF 2 Kultur.
Sendung Kontext am Mikrofon Christoph Keller. Sie hat ein interessantes Buch geschrieben, die Philosophin Rahel Jecki, die an der Humboldt-Universität in Berlin lehrt. In diesem Buch geht es um Lebensformen, also um ein Thema, das uns alle angeht. Sie sagt, unser aller Leben ist nicht nur veränderbar, sondern auch kritisierbar.
Das, was veränderbar ist, und zwar durch veränderte Praktiken, ist auch kritisierbar.
Lebensformen sind kritisierbar, sagt Rahel Jecki, und was vielleicht zunächst banal tönt, ist eigentlich eine Wendung gegen eine Haltung, ja sogar gegen ein Dogma, dass eigentlich jeder nach seiner Fasson glücklich werden darf.
Naja gut, jeder hat seine eigenen Gründe dafür und hat sozusagen eine unverfügbare Identität.
Sie greift damit einen der ganz grundlegenden Gedanken unserer liberalen Zeit an, den Gedanken, dass eigentlich jeder nach seiner Art leben dürfe, solange er die anderen nicht schädigt. Die Humboldt-Universität in Berlin, die Adresse unter den Linden 6. Das Treppenhaus einladend, das Ensemble würdevoll und überall Studierende, junge Leute. Sie sitzen auf den Stufen, lesen, diskutieren. Hier im zweiten Stockwerk hat Rahel Jecki ihr Büro, an der Wand die Plakate von Vorträgen, die sie gehalten hat, auf der ganzen Welt, eines davon auf Chinesisch, bunt, großflächig. Rahel Jecki gesteht mir lachend, dass sie nicht mal weiß, was genau drauf steht. An der Wand auch Fotos ihres Sohnes, Urlaubsfotos, großflächige Plakate. Und draußen Berlin. Wie leben Sie, fragte ich Rahel Jecki zunächst.
Eigentlich relativ klassisch. Ich lebe mit meinem Mann und meinem 8-jährigen Sohn in einer Wohnung in Berlin-Kreuzberg.
Kleinfamilie also, aber Kleinfamilie in Kreuzberg, Berlin, das ist nicht dasselbe wie Kleinfamilie in Burgdorf zum Beispiel oder in Zürich oder wie eine Kleinfamilie in Salamanca in Spanien.
Es gibt sicherlich eine Berliner Lebensform, die unter anderem dadurch ermöglicht wird, dass in Berlin beispielsweise die Mieten noch relativ billig sind. Relativ gemischte Viertel, es gibt Schulen, die sozial sehr gemischt sind und die trotzdem gut funktionieren. Es ist nicht so, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen komplett am Stadtrand wohnen, wie das in anderen Städten der Fall ist.
Und schon sind wir mittendrin in Ihrem Thema, im Thema Lebensformen.
So etwas wie Stadt und eine bestimmte Weise des großstädtischen Lebens ist ja eine Lebensform. Das ist das, was ich damit meine. Und meine Beschreibung und Definition von Lebensformen als Ensemble sozialer Praktiken, die auf eine bestimmte Art und Weise aufeinander bezogen sind, lässt sich ja auf sehr viele unterschiedliche Felder anwenden.
Lebensformen als eine Praxis, die uns jeden Tag begleitet, die wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Und doch ist sie wichtig. Großstadtleben ist eine Lebensform. Auch das Leben in der Agglomeration ist eine Lebensform. Die Kleinfamilie ist eine Lebensform. Die Großfamilie war mal eine. Und wenn sich ein paar Leute zum Zusammenleben in einer Großwohngenossenschaft entscheiden, dann ist das ihre Lebensform. Andere bleiben Single, dann gibt es welche, die bekennen sich zum Veganismus, besteigen nie ein Flugzeug, sind polyamorisch unterwegs und bezeichnen das als ihre Lebensform. Während wieder andere ohne ein T-Bone-Steak pro Tag nicht auskommen, einen dicken SUV durch Fußgängerzonen steuern und sich vordergründig zur strikten Monogamie bekennen. Auch das ist eine Lebensform. Rahel Jecki, die in ihrem Büro sitzt, rot bemalte Lippen, kurz geschnittenes Haar, um die Augen ein kleines Lächeln, gekleidet in elegantes Schwarz. Die Philosophin meint das genau so. Ihr Buch mit dem schlichten Titel «Kritik von Lebensformen», erschienen bei Suhrkamp, liegt auf dem Tisch und sie sagt:
Mir war daran gelegen, eine Begriffsbestimmung von Lebensformen hier vorzulegen, die im Grunde unserem alltäglichen Sprachgebrauch Rechnung trägt, der ja so ist, dass man sagt, naja, die Kleinfamilie ist eine Lebensform. Man redet aber auch manchmal davon, dass der Kapitalismus eine Lebensform ist oder die Moderne, die Lebensform der Moderne. Oder eben man kann ganz unproblematisch sagen, Großstadt ist eine Lebensform oder das Großstädtische.
Lebensformen sind, darauf weist sie nachdrücklich hin, erstens veränderbar. Sie verändern sich im Verlauf der Zeit wie von sich aus. So stellt man sich unter der Lebensform der Familie durchaus etwas Konkretes vor.
Nehmen wir die Familie. Man könnte sagen, eine traditionelle Vorstellung von Familie bestand, also die ganz traditionelle besteht darin, dass es da eine Hausfrau braucht, die zu Hause bleibt und die typischen Praktiken der Hausfrau bedient. Da hat man sich jetzt schon lange dran gewöhnt, dass eine Familie, in der das nicht so ist, immer noch eine Familie ist.
Aber es kann unklar sein, ob auch andere Lebensformen tatsächlich unter den Begriff Familie fallen.
Es scheint aber ja immer noch Auseinandersetzungen darüber zu geben, ob eine Familie, in der das Paar, das sich um Kinder kümmert, nicht heterosexuell ist. Ist das noch eine Familie? Auch daran gewöhnt man sich langsam, aber es ist immer noch umstritten. Die Frage, ob es nicht Einheiten von noch sehr viel mehr Beteiligten geben kann, die zum Beispiel sich um Kinder gemeinsam kümmern, mit denen sie teilweise, aber eben nicht unbedingt in biologischen Verhältnissen, Verwandtschaftsverhältnissen stehen.
Und zwei Dinge sind wichtig. Erstens sind Lebensformen ausgesprochen träge. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, bricht selten leichtfüßig aus den eigenen Lebensumständen aus. Und zweitens,
es gibt unzählige Aspekte unserer Praktiken, die uns nicht wirklich bewusst sind, die Gewohnheiten sind.
Lebensformen sind durchaus alltäglich. Wir leben in ihnen sozusagen wie in einem alten, bequemen Pullover, fühlen uns wohl darin und merken selten, wie sehr wir von unserer Lebensform auch geprägt werden, jeden Tag.
Also sozusagen der ganze Ballast einer historisch gewordenen gesellschaftlichen Entwicklung steckt ja in dem, was Sie machen, wenn Sie den Wasserhahn aufdrehen.
Der Wasserhahn, das Quartier, in dem wir leben, das Design unserer Möbel, die Beschaffenheit unserer Wohnung, das alles prägt uns. Die Gegenstände, die Artefakte, genauso wie die Bücher, die wir lesen oder eben nicht lesen oder auf die Stadt bezogen nochmals.
Bei der Stadt kann man ja sagen, die Lebensform der Stadt wird dadurch bestimmt und ausgemacht, dass es in ihr Straßengebäude gibt. Also dass sich soziale Praktiken gewissermaßen materialisiert haben. Die materialisieren sich in bestimmten auch architektonischen Formen, beispielsweise in der Art und Weise, wie das Verhältnis von öffentlich und privat in solchen Städten gestaltet ist.
Aber es gibt auch eine immaterielle Seite.
Also das alles gehört dazu, das, was die Leute denken und tun, die Gesten, mit denen sie einander begegnen, die Institutionen, in denen sie sich aufhalten können.
Lebensformen sind, schreibt die Philosophin in ihrem Buch, Lebensformen sind im Grunde bestimmte Antworten auf Herausforderungen an unser Leben. Die Stadt ist die Antwort auf ein dichtes Netz von sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen, die sich zwischen Menschen ergeben. Die Familie ist die Antwort auf die Herausforderung, Kinder auf eine mehr oder weniger gute Art großzuziehen. Sie schreibt in ihrem Buch:
Lebensformen reagieren auf Probleme, die sich der menschlichen Gattung in Bezug auf die Gestaltung ihres Lebens stellen.
Und als solche, als Reaktionen auf Probleme, die sich uns stellen, als solche, und das ist der entscheidende Punkt in der Argumentation Rajlecki, als solche sind sie kritisierbar.
Das, was veränderbar ist, und zwar durch veränderte Praktiken sich verändert, ist auch kritisierbar. Weil das sind ja Dinge, die Menschen in irgendeiner Art und Weise tun und damit auch verantworten.
Das, was wir leben, ist kritisierbar, weil wir die Art, wie wir leben, auch verantworten, sagt die Philosophin. Ein auf den ersten Blick lapidarer Satz, aber sie wendet sich in diesem Satz gegen ein ganz zentrales Dogma nicht nur der Philosophie, sondern der liberalen Gesellschaft allgemein. Gegen das Prinzip des Leben und Lebenlassens, des Laissez-faire, des Anything goes vielleicht, das besagt, jeder soll auf seine Art glücklich werden. Sie schreibt:
Wie über Geschmack lässt sich über Lebensformen dann nicht mehr streiten. Sie werden zu einer unzugänglichen Blackbox.
Gegen diese Blackbox wendet sich die streitbare Philosophin und greift damit Größen wie die Philosophen John Rawls und Jürgen Habermas direkt an. Der eine meinte, insbesondere der Staat müsse sich gegenüber der Vielgestaltigkeit des Lebens so etwas wie neutral verhalten. Der andere geht davon aus, dass es so etwas wie eine ethische Enthaltsamkeit gebe, weil das gute Leben bei den Individuen selbst liege und bei diesen allein. Aber Rahel Jecki stellt sich nicht nur gegen zentrale Dogmen der Philosophie, sie greift auch unser ganz alltägliches Selbstverständnis an, wonach eigentlich keiner das Recht hat, sich in die Lebensart des anderen einzumischen.
Mit Blackbox-Mentalität meine ich die Tendenz, Lebensform in gewisser Weise ins philosophische Dunkel zu stellen, insofern man sagt, naja gut, jeder hat seine eigenen Gründe dafür und hat sozusagen eine unverfügbare Identität, ob das nun kollektiv oder individuell sei, die die Menschen dazu treibt, bestimmte Dinge so oder so machen zu wollen, bestimmte Haltung zu haben, bestimmte Überzeugungen, Weltanschauungen, Lebensformen und sozialen Praktiken zu leben.
Das ist es, was sie mit Blackbox-Mentalität meint, Rahel Jecki.
Mit Blackbox-Mentalität meine ich die Vorstellung, dass man über diese Dinge selber eigentlich nicht sprechen kann oder sollte, weil wir in einer pluralistischen Gesellschaft leben, in der wir wenig Chancen darauf haben, hier Einigkeit zu erzielen und sich stattdessen darauf beschränken sollte, gewissermaßen die Konsequenzen, die solche Lebensformen für andere haben, in einer Art und Weise so zu arrangieren, dass man, wenn man es ein bisschen polemisch sagen will, dass man eben ungehindert aneinander vorbei kann.
Es geht hier um dieses Aneinander-Vorbeikommen, um diese Haltung. Meine Freiheit ist unbegrenzt, solange sie nicht die Freiheit des anderen tangiert. Nicht, dass sie sich gegen den Pluralismus wenden würde, keineswegs. Und Rahel Jecki möchte auch nicht, dass sich die Philosophen, wie auch schon in der Geschichte, zu den Richtern über Lebensformen machen. Pluralismus, Vielgestaltigkeit des Lebens, der Lebensarten ist wichtig, betont die Philosophin.
Also worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass man sich einerseits klar machen muss, auch das, also auch das Miteinander der vielen verschiedenen Lebensweise und Überzeugung ist eine Lebensform und die muss man als solche auch verteidigen. Also dahinter stehen bestimmte Überzeugungen von Autonomie und von Selbstbestimmung, die selber so etwas wie eben eine Lebensform mit sehr, sehr vielen Voraussetzungen, sehr, sehr vielen Praktiken, die damit zusammenhängen, die man auch braucht, um das überhaupt leben zu können.
Aber das heißt nun gerade nicht, dass man nicht genau hinschauen muss, wie diese vielen Lebensformen denn genau ausschauen, wie sie zusammenspielen, ob sie überhaupt gut zusammenspielen. Und man muss jede Lebensform genauer anschauen dann, wenn diese Lebensform in eine Krise gerät. Beispielsweise, wenn erkennbar wird, dass die Familie als Kleinfamilie nicht mehr funktioniert, nicht nur im Einzelfall, sondern allgemein, weil sie zu eng ist, den Betroffenen zu viel abverlangt, weil sie emotional nicht mehr das ist, was sie zu sein vorgibt, ein Ort von Geborgenheit und Sicherheit und Liebe. Oder die Lebensform der Agglomeration funktioniert nicht mehr, weil sie zu sozialer Vereinzelung führt und zu allzu großem Energieverbrauch. Rahel Jecki schreibt:
Wie eine kurzhalsige Giraffe nicht gut überleben kann, so sind auch die Demokratie, die Stadt oder die Familie, die ihrem Begriff nicht entsprechen, in jeweils unterschiedlichen Hinsichten unbewohnbare Gebilde. Gebilde, die sich selbst unterlaufen.
Unbewohnbare Gebilde. Wann denn, fragt dich Rahel Jecki, wann erkennen wir, dass etwas nicht mehr stimmt, dass etwas in ihrem Begriff unbewohnbar geworden ist? Sie bringt als Beispiel die Reaktion eines bestimmten Landes auf Überforderung durch Modernität. Und sie denkt dabei an die Masseneinwanderungsinitiative der Schweizerischen Volkspartei und an die Gründe, die zu ihrer Annahme geführt haben.
So etwas wie, wenn man auf bestimmte Befürchtungen, die mit Modernisierungsschüben der Gesellschaft einhergehen, mit so Modernisierungsschüben, wo Individuen das Gefühl haben, es wird alles immer unübersichtlicher. Ich verstehe gar nicht mehr genau, wie wir hier eigentlich leben. Es wird mir alles immer fremder. Ich weiß gar nicht mehr. Mir fehlt sozusagen die Übersichtlichkeit mancher sozialen Bezugssysteme. Auf so etwas kann man ja reagieren, indem man sich abschottet. Man kann die Grenzen schließen und sich eine Überschaubarkeit schaffen, von der man glaubt, dass man in ihr besser leben kann.
Grenzen schließen, das ist genau ein Symptom der Unbewohnbarkeit. Wenn Demokratie verwendet wird, nicht um das eigentliche Problem zu lösen, die Überforderung der Menschen durch Modernität, sondern um Sündenböcke zu identifizieren und diese auszugrenzen, dann liegt da der Wurm drin.
Ich glaube, dass man sozusagen der Wurm, der da drin steckt, dass man den identifizieren kann. Also, dass man nicht einfach nur sagen kann, naja, das wollen die Leute eben so, das sind jetzt eben ihre Präferenzen, dass sie in der Art und Weise die Grenzen um ihre Lebensform und Lebensweise schließen wollen, sondern dass man sehen kann, dass das eine Art von Blockade ist, von Lernblockade, von dem Versuch, Erfahrungen abzuschotten und dass es bestimmte regressive Reaktionsweisen auf Anforderungen und Problemlagen, von denen man nicht leugnen kann, dass es sie gibt, aber die man vielleicht auf die Art und Weise nicht bewältigen wird.
Hier setzt sie an, Rahel Jäcki, und ihre Stimme wird leiser, wenn sie betont, dass an solchen Stellen, also dort, wo etwas unbewohnbar wird, wie ein Haus, das aus den Fugen gerät, dass hier eine Verpflichtung besteht zum genauen Hinschauen. Eine Verpflichtung der Philosophie, aber auch eines jeden von uns.
Also das ist die Art von Kritik, die ich da vor Augen habe. Also eine, die in der Lage ist, Symptome zu entziffern und zu entschlüsseln und kritisch in dem Sinne darauf einwirkt, dass sie etwas als krisenhaft identifiziert, was vielleicht von sich aus erstmal gar nicht so krisenhaft aussieht oder manchmal so tut, als sei es keine.
Aber nicht alles, was nicht funktioniert, sagt Rahel Jäcki in Anspielung an viele Umweltprobleme und auch an den Klimawandel, nicht alles kommt in die Krise, weil es gewissermaßen von innen her nicht mehr stimmt. Beispiel: Eine Lebensform, eine Gesellschaft wird von der Dürre bedroht.
Eine Lebensform kann ja damit konfrontiert sein, dass es eine längere, unerwartete Dürrekatastrophe gibt und man deshalb nicht über genug Nahrung verfügt, um sich als Leben, als natürliche Lebensform in biologischer Hinsicht zu erhalten. Ja?
Das kam immer wieder vor, kam vor zwischen 1844 und 1849 in Europa, kommt immer wieder vor in afrikanischen Ländern.
Man könnte auch hier davon sprechen, dass hier eine Lebensform an ihr Ende geraten ist. Das ist sie vielleicht auch, wenn es wirklich nichts mehr zu essen gibt. Nur das ist an sich kein Lebensformproblem. Das ist nicht das Problem einer kulturellen, sozialen Formation, wie ich sie als Lebensform verstehe.
Sondern schlicht eine Naturkatastrophe. Zu einem Problem der Lebensform wird das Ganze, sagt Rahel Jäcki, wenn sich herausstellt, dass die betroffene Gesellschaft aufgrund der Lebensform, die sie gewählt hat, nicht in der Lage ist, auf die Dürresituation zu reagieren.
Wenn man irgendwie feststellt, alle paar Jahre gibt es mal irgendwie eine lange Dürrezeit, dann müsste der Lernprozess der sein, wir bauen Speicher. Nun gibt es aber möglicherweise Gründe dafür, warum eine Lebensform an solchen Maßnahmen gehindert ist, warum sie kann bestimmte Lernprozesse nicht nachvollzieht, die, um auch nur das Überleben zu sichern, irgendwie nötig werden und deshalb unterliegen und zugrunde gehen.
Konkret, vielleicht wird das Problem Dürre verdrängt. Vielleicht gibt es welche in dieser Gesellschaft, die von der Dürresituation profitieren oder präziser formuliert, vielleicht stimmt etwas im Normensystem dieser Gesellschaft, dieser Lebensform nicht mehr, sodass das ganz fundamentale Problem Dürre nicht angegangen wird. Rahel Jäcki sagt, eine Lebensform sei in der Krise, wenn es
intern mit dem eigenen Selbstverständnis und dem Zustand der Verfasstheit der sozialen Praktiken zusammenhängende Gründe dafür gibt, dass solche Dinge nicht getan werden können.
Und es fällt leicht, von diesem Beispiel der Dürre auf das Thema Klimaveränderung zu schließen. Kurz gesagt, wenn die Lebensform globalisierte Wirtschaft plus Konsumgesellschaft plus individuelle Glücksverfolgung, die in den meisten Ländern vorherrscht, wenn also die herkömmliche Lebensform der konsumorientierten, globalisierten, hedonistischen Lebensform nicht in der Lage ist, das Thema Klimaveränderung anzugehen, dann gibt es ein inneres, ein tiefsitzendes Problem in dieser Lebensform. Rahel Jäcki schreibt:
Lebensformen sind je verschiedene Lösungsstrategien für Probleme, die sich der Menschheit als Gattung allerdings auf historisch und kulturell je unterschiedlich geprägte Weise stellen. Und Lebensformen messen sich an der Fähigkeit, die ihnen gestellten Probleme zu lösen.
Darauf will sie hinaus, Rahel Jäcki. Dass man sich getraut, Lebensformen als solche mit Gründen zu kritisieren. Nicht, weil man den Sittenwächter spielen will, auch nicht, weil es darum geht, allen Menschen, allen Gesellschaften die eine angemessene Lebensform zu verordnen. Sie glaubt nicht an den historischen Materialismus, an eine bestimmte Logik der Geschichte. Vielmehr, sie glaubt an einen dynamischen Prozess, bei dem sich Lebensformen daran messen lassen müssen, ob sie die ihnen gestellten Probleme auch tatsächlich lösen können. Wie aber, frage ich Rahel Jäcki, wie soll diese Kritik an Lebensformen denn geübt werden? Was meint sie da ganz genau?
Also wenn Sie mich fragen, was sind denn dann jetzt schlechte oder gute Lebensformen? Dann ist meine Antwort letztendlich Lebensformen, die in bestimmter Hinsicht Lernprozesse erlauben, durchmachen und auch Resultate von Lernprozessen sind. Und das ist ja eigentlich eine, man könnte sagen, das ist eine ausweichende Antwort, deshalb, weil ich nicht einfach sage, naja, Lebensformen sind gut, die das und das und das und das beinhalten, sondern weil ich sage, das kommt immer darauf an. Es kommt darauf an, wo die gerade wie stehen, mit welchen Problemen die konfrontiert sind und ob sie die Probleme, die sie stellen und die sich mit ihnen stellen und vor die sie gestellt sind, richtig lösen können.
Da soll man jetzt aber nicht einfach, betont die Philosophin, die eigenen Maßstäbe zur Richtschnur nehmen. Und man soll auch nicht einfach, betont sie weiter, nur auf die inneren Widersprüche, die sich in der Lebensform offenbaren, herumreiten.
Die Frage ist, wie kann man nun über Lebensformen nachdenken, sie bewerten, sie kritisieren, ohne eben doch wieder Sittenrichter zu sein oder einen derart begrenzten Standpunkt zu haben, dass man eigentlich nur so etwas wie die innere Stimmigkeit einer Lebensform überhaupt noch zum Gegenstand machen kann.
Weder Sittenrichter noch Besserwisser. Man soll so kritisieren, sagt Rahel Jecki und weiß, dass es jetzt kompliziert wird. Man soll so kritisieren, dass die Krise, in der die Lebensform sich befindet, konkret benannt wird. Mitdenkende, produktive Kritik. Und das heißt auch, eine bestimmte Form und eine bestimmte Art des konstruktiven Dialogs in einer offenen, pluralistischen Gesellschaft. Nicht der Sittenrichter sein, wie Rahel Jecki am Beispiel Menschenrechte erläutert.
Externe Kritik bringt ihre Maßstäbe gewissermaßen von außen mit. Ja? Die sagt, es gibt unverbrüchliche Menschenrechte, die erklären sich aus der Würde des Menschen. Damit gehen wir an gegebene Gesellschaften heran, stellen fest, sie entsprechen dem in bestimmter Weise nicht und können die damit kritisieren.
Und auch nicht die Besserwisserin sein, am Beispiel der katholischen Kirche erklärt.
Nehmen wir an, es stört Sie an der katholischen Kirche, dass sie frauenfeindlich ist. Dann können Sie natürlich so sagen, indem die katholische Kirche frauenfeindlich ist, widerspricht sie eigentlich ihren eigentlichen Prinzipien. Ja? Es ist nicht das Prinzip des Christentums, Menschen in der krassen Art und Weise ungleich zu behandeln.
Vielmehr geht es darum, in einer bestimmten Art mit dabei zu sein, eine Kritik, die es möglich machen soll.
Über den Wert, den Sinn, die Rationalität der Normen selber, von denen die Praktiken an der Lebensform geleitet sind, diese in den Blick zu bekommen, ohne sich dabei gleichzeitig ganz herauszukatapultieren.
Sich engagieren in dieser Kritik, sich einmischen, nicht außen vor zu stehen, sagt Rahel Jecki.
Also dass der Kritiker eben nicht einfach von außen eine vorher schon festgelegte Norm ranträgt, sondern im Grunde diesen Prozess sowohl begleitet als auch mit in Gang setzt, weil er genau diese widersprüchlich verfassten, in Krisen geratenen Lebensformen also gewissermaßen auf die Spitze treibt oder miteinander konfrontiert.
Auf die Spitze treiben, miteinander konfrontieren, aber auch nicht einfach abseits stehen, sondern mitdenkend kritisieren. Das führt zu einer ganz anderen Auffassung von dem, was wir als unsere Lebensformen bezeichnen. Unser Agglomerationsleben, unser Leben als Rocker, unser Leben als Single, unser Leben als Veganerin, unser Leben als Familienmensch. Dass wir das alles als Experimente auffassen, die stets kritisierbar sind, stets offen daliegen für die konstruktive Einmischung von außen. Rahel Jecki schreibt:
Man sollte Lebensformen als Experimente auffassen, im Sinne eines experimentellen Pluralismus von Lebensformen. Ein Pluralismus der Auseinandersetzung um die richtige Lösung des Problems der gelingenden Lebensform.
Dabei geht es hier gerade um eines nicht, um das gute Leben. Das macht mir Rahel Jecki gegen Ende unseres langen Gesprächs klar, das ist dir irgendwie zu bequem, zu kuschelig.
Irgendwie verbindet man damit dann doch auch so etwas wie Zufriedenheit, Förderlichkeit einer bestimmten Art und Weise, die man irgendwie dann eben doch, also man neigt sehr dazu zu denken, das ist dann das glückliche Leben.
Um das glückliche Leben geht es ja nicht. Es geht Rahel Jecki um begründete, nachvollziehbare, rationale Auseinandersetzungen.
Also ich lande gar nicht beim guten Leben, sondern in bestimmter Hinsicht beim rationalen Lebensform oder Lebensform, die einen bestimmten Typus von Rationalität verkörpern, den ich eben versuche, relativ reichhaltig zu explizieren.
Und sie fordert dazu auf, die Rationalität des eigenen Lebensentwurfes, der eigenen Lebensform, dann und wann doch auch dort zu überprüfen, wo es jeden Tag geschieht, im Alltag. Es geht, sagt Rahel Jecki, um
all diese Implikationen, die da drin stecken, also in sowohl alltäglichen Gesten als auch alltäglichen Gegenständen, mit denen wir zu tun haben, und der Art und Weise, wie diese Gegenstände unsere Gesten wiederum ermöglichen und fordern.
Auf den Punkt gebracht, beginnt das Lernen über die möglichen Unzulänglichkeiten der eigenen Lebensform, die Kritik auch am selber Gelebten, genau da, im Alltag. Und gerade weil der Alltag so bestimmend ist, gibt es so etwas wie soziale Bewegungen, die genau diesen Alltag umgestalten wollen, anders leben wollen, unsere alltäglichen Praktiken umkrempeln wollen.
So sind ja auch politische oder soziale Bewegungen, die haben ja im Grunde genau das relativ klar vor Augen, wie unglaublich überdeterminiert, wie unglaublich komplex verfasst eigentlich unser Alltag in unseren alltäglichsten Umgangsformen und Weisen mit eben mit Dingen und mit Menschen umzugehen ist.
Und nicht nur das. Auch in unserem ganz normalen Alltag können wir das ein Stück weit ausprobieren. Im Kleinen den Spielraum ausnützen, der uns unsere eigene Lebensform bietet. Uns reiben an den Widerständen unserer Lebensform.
Ich würde nicht unterschätzen, wie sehr auch in Bezug auf all diese Dinge Widerstandspraktiken möglich und auch im Grunde gängig sind.
Zum Beispiel kleine Dinge anders zu tun.
Wie es sozusagen von kleinen Weisen, bestimmte Dinge zu unterlaufen, ja, also bestimmte Anforderungen zu unterlaufen oder aber in der Art und Weise überzuerfüllen, die sie schon wieder gewissermaßen parodiert. Ja, solche Dinge gibt es ja viel im Alltag.
Und man kann durchaus kleine Widerständigkeiten ausprobieren, sagt die Philosophin.
Bestimmte Weisen, in denen man auch im Alltag zum Beispiel hierarchische Verhältnisse entweder einfach nur befestigt oder sie in einer Art und Weise auch unterhalb dessen, was der große Widerstand ist oder der große Protest ist, in bestimmter Weise des Unrechts überführt oder destabilisiert in bestimmten Hinsichten. Alle solche Dinge, glaube ich, finden auch auf der Ebene des Alltags statt.
Und hier zeigt sich das, was uns letztlich alle angeht. Dass wir nur allzu oft in unserem ganz alltäglichen Alltag gegen unsere eigene Lebensform rebellieren, oft ohne es zu merken. Es wäre das Anliegen der Philosophin Rai Liekki, dass wir uns dessen bewusst werden.
Das ist dann, glaube ich, Voraussetzung dafür, dass Lebensformen in einer Weise gestaltbar werden, die dem Ideal, dass Individuen ihr eigenes Leben selbstbestimmt führen können, überhaupt erst gerecht wird.
1,5 Stunden hat das Gespräch gedauert. Rai Liekki muss jetzt gehen. Um 3 Uhr muss ihren Sohn in der Schule abholen, zum Musikunterricht bringen. Es geht die würdevollen Treppen der Humboldt-Universität hinab, durch die hohen Gänge, die weite Halle, ein Tempel des Wissens. Draußen Berlin. Rai Liekki schwingt sich auf ihr Fahrrad und fährt davon. Lebensformen, unsere eigenen und die der anderen, und warum sie kritisierbar sind, warum sie kritisiert werden sollen, das war die Philosophin Rai Liekki, Professorin an der Humboldt-Universität in Berlin. Die Textpassagen las Nicola Steiner, und falls Sie mögen, es gibt auf unserer Webseite einen Text mit dem schönen Titel 7 Gründe, um sich über das richtige und das falsche Leben zu streiten, auf srf.ch/kultur. Das war eine Sendung von Christoph Keller.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.